Kriminalität. Die Spur der Prinzessin. Eine Roma-Bande aus Kroatien räumte über viele Jahre deutsche Wohnungen leer. Dahinter steckt ein Familienunternehmen, in dem Großeltern ihre Enkel zu Einbrechern erziehen. Einblicke in die Jagd nach dem Kučina-Clan. Am Ende der Ermittlungen, als hunderte Telefonate abgehört und mehrere Häuser durchsucht waren, als die beiden Paten in Gefängniszellen saßen, da setzte sich ein junger Polizist aus München in einer dunklen Polizeistation in Zagreb, Kroatien, auf einen Plastikstuhl. Und ihm gegenüber saß eine junge Frau, schwarzäugig und schön. Es war die Prinzessin der Einbrecher, so nannten manche Ermittler diese Frau. Der Polizist aus München hätte vieles fragen können, ob ihr Clan wirklich für jeden fünften Einbruch in Deutschland verantwortlich sei, wo das Gold versteckt liege, ob sie Mitleid kenne. Er hatte diese Frau und ihren Clan anderthalb Jahre lang gejagt, zusammen mit seinen Kollegen. In dem Moment, als sie vor ihm saß, so erinnert er sich, habe er der Prinzessin ins Gesicht geschaut und gefragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ein halbes Jahr später, im November 2017, läuft ein Mann, der in Kroatien dabei war, durch den Münchner Stadtteil Lehel und betrachtet einen kernsanierten Altbau, an dem sogenannte Neidköpfe prangen, steinerne Fratzen, die das Böse fernhalten sollen. Der Mann sagt, tolle Fassade, tolle Wohnung, mehr Geld. Er spricht davon, welche dieser Wohnungen Ziele von Einbrüchen werden könnten. Der Mann ist Kriminalhauptkommissar bei der Münchner Polizei. Er hat den Kragen seines Mantels nach oben geschlagen und den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Er ist ein unauffälliger Mensch, eher klein, grauhaarig, mit einem freundlichen Gesicht und wachen Augen. Er betrachtet einen Postboten, der eine Haustür öffnet. Die Post verteilt und verschwindet. Bevor die Tür ins Schloss fällt, stellt der Mann seinen Fuß dazwischen. Er streicht mit der Hand über das Holz auf Höhe der Türklinke. Alte Spuren, sagt er und zeigt auf überlackierte Splitterungen im Rahmen. Der Kommissar sagt, wie das geht: Einbrechen. Unverschlossene Türen lassen sich mit einem Flipper öffnen, einem Stück Plastik, das man aus Wasser- oder Shampooflaschen schneidet und dann auf Höhe der Klinke in den Türspalt schiebt, um den Schließkolben nach innen zu drücken. Im Fernsehen machen Einbrecher das mit Kreditkarten, aber die sind in der Wirklichkeit zu kurz und gehen zu schnell kaputt. Türspione der Nachbarn lassen sich mit Kaugummi zukleben. Gekippte Fenster sind einladend, wenn man dünne Arme hat. Balkone sind hilfreich, wenn sie nah an Dachrinnen liegen. Es ist immer schön, wenn das Haus einen Hinterhof hat, als Fluchtweg. Der Kommissar, der das erklärt, ist 59 Jahre alt. Gebürtiger Münchener, Familienvater, Wildschweinjäger, Sammler von alten Blechreklamen und Oldtimern, Besitzer einer Borgward Isabella. Ein Mann, der mit 17 Jahren Polizist wurde, der früher in einer Spezialeinheit gedient und Gewaltverbrecher observiert hat, der hunderte Überstunden gesammelt hat und das letzte Mal 1984 eine Uniform trug. Oder 1983, da ist er sich nicht sicher. In dieser Geschichte soll er Josef Blum heißen, aber er heißt nicht wirklich so. Er möchte auch kein Foto von sich veröffentlicht sehen, weil der Mann vermeiden will, dass ein kroatisches Kommando vor seiner Tür auftaucht. Blum und seine Ermittlungsgruppe haben, wenn sich die Anklagepunkte bewahrheiten, einen der größten Einbrecherclans überführt, die jemals in Deutschland unterwegs waren. Eine Bande, die in der Sprache der Polizei Kučina-Clan heißt. Knapp 500 Menschen, die aus Kroatien anreisten, in Deutschland und weiteren europäischen Staaten Wohnungen aufbrachen und Schmuck und Geld stahlen. In Villingen-Schwenningen, München, Gelsenkirchen, in Spanien, Frankreich und der Schweiz. Einbrecher, die zum Volk der Roma zählen und über die in einem Polizeibericht steht. Sie verstehen sich als kriminelle Parallelgesellschaft, die Werte und Normen anderer Gesellschaften ablehnt. Der Clan besteht aus mehreren Familien, die über Eck verwandt sind. Sie schicken ihre Jüngsten, die Kinder, zum Einbrechen, manchmal Achtjährige. Die Münchner Polizei sagt, der Kutschina-Clan könnte in einem bestimmten Zeitraum für ein Fünftel aller deutschen Einbrüche verantwortlich gewesen sein. Bis zum 24. Januar 2016 hat niemand gewusst, wie dieser Clan arbeitet. An diesem Tag spazierten vormittags drei junge Frauen durch den Münchner Stadtteil Lehel und betraten genau das Haus, in dem der Kriminalhauptkommissar Blum gerade seinen Dienstausweis vorzeigt. Die Obermeierstraße Nummer 1. In den Tagen zuvor hatten Blum und seine Kollegen überdurchschnittlich viele Einbrüche dokumentiert. In normalen Zeiten sind 4 Einbrüche pro Tag der Schnitt. Im Winter vor 2 Jahren waren es 11. Zeugen hatten mehrmals in der Nähe der Tatorte junge Frauen mit schwarzem Haar und brauner Haut beobachtet. Bei der Münchner Polizei hat Josef Blum einen guten Ruf. Man sagt ihm aber auch nach, er sei besessen von seinen Roma. Er erklärt immer wieder, dass es viele Roma gebe, die keine Verbrecher seien. Und wenn jemand in seiner Gegenwart das Wort Zigeuner benutzt, sagt er, es heiße Roma. Es gibt das Gerücht, Blum kenne jeden Münchner Roma-Einbrecher der vergangenen 30 Jahre mit Vornamen. Wenn man ihn danach fragt, sagt er, Mai. Ein paar von Blums Kollegen, Männer in Zivil, warteten an diesem 24. Januar 2016 auf die drei jungen Frauen im Stadtteil Lehel an der Isar. Hier wohnen viele Reiche, die Häuser sind alt, die Türen daher häufig aus Holz und weich genug, dass sich ein Flipper zwischen Tür und Rahmen zwängen lässt. Es gibt wenige Geschäfte und dadurch kaum Passanten, also kaum Zeugen. Der englische Garten ist nah, das Isarufer ist nah, 2 gute Fluchtwege. Die Frauen öffneten die Haustür der Obermeierstraße Nummer 1 und schlüpften hinein. Im Treppenhaus, das erfuhren die Polizisten später durch Zeugenaussagen, trafen die Frauen auf einen Hausbewohner, der offenbar etwas ahnte und ihnen sagte, »Schleicht's euch!« Als die drei das Haus verließen, warteten unten die Zivilbeamten und nahmen sie fest. Eine der jungen Frauen hatte in ihrem BH einen Schraubendreher stecken. Eine andere trug im Bund ihrer Hose ein Stück Plastik, das sie aus einer kroatischen Babyölflasche der Marke Johnson & Johnson geschnitten hatte. Ein Flipper. Die Zivilbeamten riefen im K51 an. Im Kommissariat für organisierte Einbruchskriminalität, Blums Abteilung. Der Polizist am Telefon sagte, bringt sie her. Blums Kommissariat 51 liegt in der Winzerer Straße in Schwabing. Er und seine Kollegen nahmen den Frauen den Flipper ab, 3 Schraubenzieher, einen verstellbaren Schraubenschlüssel und eine Tüte gelbe M&Ms. Eine hatte ein Handy dabei. Die Anrufliste zeigte, dass sie oft mit einem Kontakt namens Pikachu sprach. Fotos, die Polizisten nach der Festnahme machten, zeigen 3 gepflegte Frauen. Eine hatte eine Socke dabei, vermutlich zur Vermeidung von Fingerabdrücken. Die Frauen führten keine Ausweise mit sich und sprachen Italienisch. Sie gaben den Beamten Identifikationskarten, auf denen Internationale Union of Roma geschrieben stand. Papiere, die keine rechtliche Gültigkeit haben und den Frauen bescheinigen, dass sie 13 Jahre alt sind. Blum kannte das schon, Kinder unter 14 Jahren bleiben in Deutschland straffrei. Blum ließ den Frauen die Fingerabdrücke abnehmen und jagte die Daten durch seinen Computer. Treffer, Treffer, Treffer. Die 3 waren in anderen deutschen Städten wegen Wohnungseinbrüchen vorläufig festgenommen worden, jedes Mal mit einem anderen Namen und einem anderen Geburtsdatum. Nirgends wurden sie verhaftet, aber durch die anderen Geburtsdaten, auch wenn sie vielleicht erfunden waren, konnte Blum widerlegen, dass die Frauen Kinder waren. Beamte vernahmen die Verdächtigen getrennt. Blum lief zwischen seinen Kollegen hin und her und ließ sich ständig auf den neuesten Stand bringen. Die Mädchen sagten, ja, sie hätten vorgehabt einzubrechen, aber sie hätten es ja nicht getan. Eine der Frauen beleidigte die Beamten und fragte, ob sie nicht lesen könnten. Hier im Pass das Geburtsdatum. Sie sei ein Kind. Blum ahnte, dass der Fall groß werden könnte. Der Riecher ist alles, sagt er. Blums Problem war, dass ein Riecher kein Ermittlungsrichter überzeugte, wenn es darum ging, ob ein Mensch in Untersuchungshaft genommen werden sollte. Die Frauen hatten lediglich mit einem Stück Plastik eine Haustür geöffnet und sie hatten ein paar Schraubenzieher dabei. Blum nannte das in seinem Haftantrag Vorbereitungshandlung für einen Wohnungseinbruch. Und weil sie zu dritt waren, bezeichnete er die drei Frauen als Bande. Blum rief den Staatsanwalt an, man kennt sich, und sagte, er werde Beweise liefern, dass diese Frauen Einbrecherinnen seien und strafmündig. Es gibt Jäger und Jäger, sagt er. Die einen jagen wild, das hier ist nichts anderes als Menschenjagd. Er dachte, wenn die seit Wochen in München einbrechen, müssten sie irgendwo schlafen. Also machte er sich zusammen mit seinen Kollegen auf die Suche. Sie nahmen die Fotos der Mädchen und legten sie Hotelangestellten vor. Sie gingen dahin, wo Kriminelle mutmaßlich hingehen, in Hotels, in denen niemand Fragen stellt. Davon gibt es einige in München, vor allem am Stadtrand und am Bahnhof. Ein Concierge sagte, ja, die wohnen hier. Blum hatte vorher die letzten 200 Strafanzeigen im Bereich Einbruch ausgewertet, damit er wusste, was die Frauen gestohlen haben konnten. Manche Beute blieb ihm unweigerlich im Gedächtnis. Ein grüner Stofffrosch, ein Gesichtspuder von Chanel, ein rosafarbenes Glätteisen. Die Hotelangestellten hatten das Zimmer der Frauen geräumt, weil sie nicht zurückgekommen waren und ihre Habseligkeiten in Koffer gesteckt. Als Blum einen der Koffer öffnete, sah er darin einen grünen Stofffrosch. Der Puder und das Glätteisen fand er später. Die Hotelangestellten gaben Blum 3 Kopien von Pässen, ausgestellt in Kroatien. Die Mädchen waren keine Mädchen, sondern Jugendliche bzw. Erwachsene. Sie hießen mit Vornamen Anita, Erika und Romina und waren 19, 17 und 16 Jahre alt. Sie kamen in Untersuchungshaft. 2 Wochen später konnte Blum ihnen ein gutes Dutzend Einbrüche nachweisen. Kaum ein Verbrechen wird seltener aufgeklärt als Einbruch. Beim Mord liegt die Aufklärungsquote bei rund 95%. Bei Einbruch liegt sie deutschlandweit bei 17%. Die Ermittlung von Einbruchskriminalität ist eine Arbeit, die ein gewisses Maß an Wunderlichkeit voraussetzt. Der stellvertretende Kommissariatsleiter des K51 spielt begeistert Tenorhorn und ist Teil einer polizeiinternen Musikantengruppe, die ab und zu dafür eingesetzt wird, Polizeipferde mit irrer Blechmusik zu beschallen, damit die Tiere an jede Art von Krach gewohnt sind, wenn sie über die Oktoberfestwiese traben. Die Beamten aus dem K51 sind hochspezialisierte Experten. Sie kennen sich aus mit Punzierungen, mit Smaragden und Rubinen, Goldpreisen und den Modellen von Rolex und Jaeger-LeCoultre. Blum treibt sich in Internetforen der Roma herum und lernt Wörter in den Dialekten der Roma-Sprache Romani. Die Beamten des K51 sind keine Typen für die einfachste Lösung. Deshalb eröffneten sie ein zweites Verfahren, das aufdecken sollte, wer die Mädchen losschickt. Blum schlug den Namen Cucina vor, italienisch für Küche, weil der Sternekoch Eckart Witzigmann eine Wohnung in der Obermeierstraße 1 hatte und Blum dessen Küche schätzte. Die Beamten des K51 sagen offiziell nicht, wie sie vorgingen, um die Paten des Cucina-Clans zu jagen. Aber aus internen Akten geht hervor, dass die Polizisten die Handys der verhafteten Mädchen nutzten, um zu rekonstruieren, wer sie befehligte. Die Mitglieder des Cucina-Clans haben einen Code entwickelt, mit dem sie kommunizieren. Einbrechen nennen sie Rundendrehen oder Spazierengehen. Beute heißt Essen. Geld heißt Läuse. Polizisten heißen Scheißer. Eine der Einbrecherinnen sagte am Telefon, dass sie ständig Runden gedreht habe. Eine sagte, sie habe 2 bis 3 Brote gegessen, was sich auf die Höhe der Beute bezieht. Aus einem besonders verstörenden Gespräch geht hervor, wie eine Mutter ihre Tochter Sophia fragt, die ihrer Stimme nach ein Kleinkind ist, ob sie ihr Geld und Gold mitbringe. Telefonat um Telefonat verstanden Blum und seine Kollegen besser, wer hier am Werk war. Ein Clan, dessen Eltern ihre Kleinkinder zu Einbrechern erziehen und ihnen jede Form der moralischen Distanz zu ihren Taten nehmen. Eine Frau wird in dem Polizeibericht damit zitiert, wie sie erklärt, es sei besser, die Kinder auf dem Markt Luftballons verkaufen zu lassen, als sie zur Schule zu schicken, weil die Kinder für das Einkommen der Familie sorgen müssten. Die Polizei dechiffrierte eine 3-stufige Kommandostruktur. Die Einbrecher der untersten Bandenhierarchie sind Kinder, Jugendliche und Frauen. Sie gehen bis zu 3 Monate am Stück nach Deutschland, wohnen in Hotels oder bei Verwandten und gehen jeden Tag einbrechen. Die Prinzessin ist eine von ihnen. Diese Einbrecher bewegen sich ziellos durch ihr Einsatzgebiet und steigen ein, wo es sich gerade anbietet. Das macht es so schwer, sie zu packen. Die Männer bilden die mittlere Bandenhierarchie. Sie sammeln die Beute und telefonieren ständig mit den Einbrechern und den Paten, den Anführern. Die oberste Bandenhierarchie bilden die Großeltern, Oma Jovanka V. und Opa Rade V. Dieses Paar lebt in Kroatien und leitet von dort aus die Geschicke der Familie. Die beiden verwalten das Familienvermögen und befehligen die Bandenmitglieder. Es ist das perfekte Familienunternehmen, der Kucina-Clan, die Einbrechermafia La Familia Romana. Unter allen 480 bekannten Mitgliedern des Clans fanden die Polizisten ein einziges, das einer legalen Arbeit nachging. Vicky B. aus Nordrhein-Westfalen, die in einem Telefonat sagte, sie müsse auf 450-Euro-Basis arbeiten, weil ihre deutschen Sozialleistungen daran geknüpft seien. Ein Kollege Blums analysierte hunderte Telefonate, er glich DNA-Spuren ab, sprach mit Polizisten in anderen Städten. Einmal sah man ihn mit einem Knäuel verschiedenfarbiger Wolle in den Händen, weil er gerade versuchte, an einer Wand ein Schaubild mit 500 Verdächtigen zu basteln, mit bunten Fäden die Kommandostruktur erklären wollte. Er fand Mädchen, bei denen er davon ausgeht, dass sie 3000 Einbrüche begangen haben. Er deckte die Strukturen des Clans auf, es wurde groß. Der Kollege verschob seinen Urlaub, weil er das Gefühl hatte, diesmal könnte der Polizei ein Schlag gelingen, der nicht nur einige Einbrecher stoppt, sondern die ganze Struktur zertrümmert. Irgendwann merkte sein Vorgesetzter, dass der Kollege drohte, umzukippen. Also setzten sich die Beamten des K-51 zusammen, auch Blum war dabei, und bildeten eine Ermittlungsgruppe aus 9 Leuten. Blum fuhr mit seinem Kollegen und einer Dolmetscherin in die JVA Traunstein, in das Gefängnis, in dem Romina inhaftiert war, eine der jungen Einbrecherinnen aus der Obermeierstraße. Blum hat solche Vernehmungen hunderte Male geführt und weiß, Good Cop, Bad Cop Spiele funktionieren nur im Fernsehen. Er nutze lieber die Neugier der Menschen, die jeder habe, auch ein Inhaftierter, sagte er. Er erzählte ein wenig von den Ermittlungen und machte die Frau neugierig. So kam er mit ihr ins Gespräch. Er legte Romina Fotos der Beute vor. Er erklärte ihr, dass er weiß, wo sie eingebrochen war und wie oft. Er sagte ihr, dass er wisse, dass es noch eine 4. Täterin gebe, die in der Obermeierstraße zwar nicht dabei gewesen, aber die in den Wochen zuvor in München mit auf Beutezug gegangen war. Wer war das? Er sagte, schau, Romina, wir gehen auch zu den anderen Frauen. Wir brauchen dich nicht unbedingt, aber wenn du redest, hast du ein paar Bonuspunkte. Romina redete. Sie verriet ihre Komplizin. Blum erwirkte mit Rominas Aussage einen Haftbefehl für die 4. Täterin, ließ sie in Spanien aufstöbern und verhaften. Währenddessen wertete die Ermittlungsgruppe weitere Telefongespräche aus. Irgendwann fanden die Polizisten eine Nummer, die nach Kroatien führte. Nach Sesvete, einem wohlhabenden Vorort im Osten Zagrebs, mit mehr als 50.000 Bewohnern. Die Telefonnummer gehörte zu einer rosafarbenen Villa mit weißen Säulen davor. Es ist das Zuhause von Jovanka V. und Rade V., der Palast der Paten. Mitte Mai dieses Jahres fuhren Blum, seine Kollegen und eine Staatsanwältin mit dem Auto von München nach Zagreb. Sie verbündeten sich mit der kroatischen Polizei und am 11. Mai im Morgengrauen klingelten die kroatischen Beamten an der Tür der rosafarbenen Villa. Die Paten des Kucina-Clans waren ruhig, als die Handschellen klickten, so erinnert sich der stellvertretende Leiter der Ermittlungsgruppe, der erste Kriminalhauptkommissar Thomas Jakob. Er ist Blums Vorgesetzter, der Mann, der gelegentlich mit seinem Tenorhorn Pferde erschreckt. Er und Blum mussten sich bei der Verhaftung im Hintergrund halten, sie besitzen in Kroatien nicht die Rechte eines Polizisten. Aber nachdem die Paten festgenommen worden waren, ging Jakob durch die Villa und staunte. Die Balustraden strahlten weiß und waren kunstvoll verziert. Der Boden aus Marmor war voller Intarsien. An der Wand hingen Ölgemälde der Familie in vergoldeten Rahmen. Die Polizisten konfiszierten Schmuck und Gold im Wert von 100.000 Euro. Die kroatischen Beamten durchsuchten an diesem Tag 6 Häuser gleichzeitig und nahmen mehrere Mitglieder des Kucina-Clans fest. Die mutmaßlichen Paten Jovanka V. und Rade V. wurden nach Deutschland ausgeliefert. Sie sitzen nun in Gefängnissen in Stadelheim und Eichach und warten auf ihren Prozess. Das Verfahren beginnt in diesen Wochen. Jovanka V. und Rade V. gaben bei ihrer Festnahme an, sie verstünden kein Kroatisch, nur einen seltenen Romani-Dialekt. Sie schwiegen. Aber ein Mitglied des Kucina-Clans sprach an diesem Tag im Mai. Die junge Frau. Die Prinzessin der Einbrecher. Der Tenorhornist Jakob war der Beamte, der sich in der Polizeistation in Zagreb ihr gegenüber auf einen Stuhl setzte und ihr eine Frage stellte. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Jakob hat 2 Kinder, die im Alter der jüngsten Einbrecherinnen sind. Jener Kinder, die losgeschickt werden, um in Europa die Wohnungen leer zu räumen. Er weiß, dass die Kinder des Kucina-Clans meist nicht lesen und schreiben können, keine Kontakte außerhalb der Familie haben, keine Einnahmequellen. Sie sind Gefangene des Clans. Die Prinzessin wird Prinzessin genannt, weil sie im Wertesystem des Clans besonders kostbar ist. Die Clanmitglieder heiraten häufig untereinander, und diese Hochzeiten sind meistens arrangiert. Die Eltern verkaufen ihre Mädchen. Der Preis für die Braut bemisst sich nach deren Fähigkeit als Einbrecherin. Die Polizisten kennen aus abgehörten Telefonaten Brautpreise zwischen 45.000 und 140.000 Euro. Die Prinzessin ist mit ihren Anfang 20 schon relativ alt für eine unverheiratete Frau. Die Ermittler vermuten, sie sei noch ledig, weil niemand den Preis für sie zahlen wolle oder könne. Sie ist als Einbrecherin zu gut und deshalb zu teuer. Jakob saß der Prinzessin gegenüber, er nennt sie Gioja. Er fragt sie nicht aus Mitleid, er wollte ins Innere des Clans schauen. Er suchte jemanden, der aussteigt. Ein Platz im Zeugenschutzprogramm könnte er organisieren. Aber Gioja saß entspannt vor ihm, freundlich sogar. Verbrecher steigen nur aus, wenn sie Angst haben, das weiß Jakob. Diese Frau hatte keine Angst. »Ich brauche keine Hilfe«, sagte sie. »Was ist, wenn deine Mutter dich wieder zum Einbrechen schickt?«, fragte Jakob. »Dann ist das so«, sagte Gioja. Jakob musste sie gehen lassen, er hatte keine Beweise gegen sie. Bevor sie ging, erzählte sie noch, dass sie gern eine Ausbildung zur Konditorin machen würde. Man kann nach Kroatien fahren und an den Häusern klingeln, die den Mitgliedern des Kucina-Clans gehören. Die Paten sind nicht mehr da, aber im rosafarbenen Haus öffnet ein Mann mit nacktem Oberkörper. Auf seiner Brust hat er eine Tätowierung in Form eines Fußabdrucks. Er sei Autohändler, sagt er. Auf die Frage, wie er sein Geld verdiene, sagt er: Hasta la vista. Ein paar Straßen weiter steht eine Villa mit einem kunstvoll verzierten Zaun davor. Im Garten plätschert ein Springbrunnen. Eine junge Frau öffnet die Tür der Veranda und kommt an den Zaun. Blum und Jakob kennen ihr Gesicht aus den Akten. Es ist Marcella, eine der besten Einbrecherinnen des Clans. Sie hält sich ein Handy ans Ohr und scheint zu telefonieren. Es ist nicht einfach, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, in Häuser einzubrechen? Marcella: Nein. Keine Probleme mit dem Gewissen? Marcella: Nein, keine Probleme damit. Sie geben die Einbrüche also zu? Marcella: Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Dass Sie in Wohnungen in Deutschland eingebrochen sind? Marcella: Nein, nie. Wo haben Sie denn das Geld für dieses Haus her? Marcella: Aus Geschäften. Was für Geschäfte? Sie lächelt und sagt auf Romani in das Telefon an ihrem Ohr: Mama, was soll ich sagen? Die fragen, was wir arbeiten. Das Telefon ist so laut, dass man die Antwort hört. Dein Vater arbeitet mit Autos. Sag nichts. Sag, ich weiß nichts. Dann sagt Marcella auf Kroatisch: Mein Vater verkauft Autos. Später an diesem Tag wird einer der kroatischen Polizisten, der den Clan seit Jahren beobachtet, sagen, es ist der alte Kampf Gut gegen Böse. Wenn das so ist, Gut gegen Böse, dann ist es ein Kampf, der sich nicht endgültig gewinnen lässt. Es gibt nur Etappensiege. Viele Jahre lagen die Erfolge auf Seiten des Kuchina-Clans bei Menschen, die davon leben, dass sie anderen Menschen ihre Kostbarkeiten wegnehmen. Jetzt sieht es so aus, als habe die Münchner Polizei, das K51, die Polizisten Blum und Jakob und ihre Kollegen ein wenig Gerechtigkeit hergestellt. In einer Akte der Polizei ist ein Telefonat der Patin Jovanka V. mit einer anderen Frau des Clans dokumentiert. Die Frau berichtet Jovanka V. davon, dass eine der Einbrecherinnen im Gefängnis weinen würde. Jovanka V. sagt darauf: Das Leben der Roma ist so. Ich will auch nicht, dass jemand dort reinkommt. Aber wenn das so kommen musste, dann ist das so. Sie soll nicht krank werden. In 1,5 Monaten kommt sie wieder nach Hause. Das Münchner Landgericht verurteilte die Mädchen, die in der Obermeierstraße gefasst wurden, im Herbst 2016. Die Staatsanwaltschaft wies 13 Einbrüche nach. Blum ist sich sicher, dass es Dutzende mehr waren. Aber dafür fehlen ihm die Beweise. Anita und Erika bekamen 2 Jahre und 6 Monate Haft. Romina, das Mädchen, das Blum und sein Kollege zum Reden gebracht hatten, bekam 2 Jahre. Eines der Opfer, eine Frau aus München-Mosach, der die Einbrecherinnen Schmuck im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen hatten und die sich heute nicht mehr traut, allein in ihrer Wohnung zu bleiben, besuchte die Verhandlung und guckte sich an, wer sie bestohlen hatte. Blum saß auch im Gerichtssaal und schaute zu. Die Frau aus Mosach sagt: Das Mädel war so jung, die hat mir leid getan. Blum sagt, es sei noch viel zu tun und dass der Erfolg eine Teamleistung sei. Aber seine Kollegen sagen, ohne diesen besessenen Blum, der die Roma so gut kennt, dass man manchmal glaubt, er sei im Herzen selbst einer, ohne den wäre gar nichts gegangen. Blum geht in 1/2 Jahr in Rente. Sie haben versucht, ihn daran zu hindern, aber Blum sagt, soll ich in die Kiste fliegen oder was? Der Kuchina-Clan ist der Fall seines Lebens. Vielleicht. Sein letzter großer. Er hat nochmal bewiesen, wie das geht, auf den Riecher vertrauen. Q.E.D. Ende Mai veranstaltete das Polizeipräsidium München eine Pressekonferenz. Vorn saßen ein Pressesprecher der Polizei, der Leiter des K51 und die ermittelnde Staatsanwältin. Der Leiter des Kommissariats sagte: Wir haben jetzt einen Arm des Kraken abgeschlagen. Er sagte auch, dass der Kuchina-Clan für einen gewissen Zeitraum für 1/5 aller deutschen Einbrüche verantwortlich gewesen sein könnte. Diese Zahl lässt sich nicht belegen. Experten wie Thomas Feltes, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, glauben, dass mehr als die Hälfte der Einbrüche in Deutschland von Drogenabhängigen verübt werde und dass bei maximal einem Fünftel der Einbrüche Ausländer die Täter seien. Bei den Banden hieß es bis vor kurzem, dass die schlimmsten Einbrecher aus Bulgarien kämen. Sicher sind zwei Dinge. Erstens, kein Mensch weiß, wie viele Wohnungen die Einbrecher des Kuchina-Clans ausgeraubt haben. Zweitens, nach allem, was bekannt ist, waren es viele. Und es ist gut, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun. Die Beute, die die Polizei in Kroatien beschlagnahmt hat, soll jetzt wieder in die Hände der Besitzer kommen. Fotos davon finden sich im Internet auf www.securius.eu unter dem Schlagwort Kuchina. Blum saß während der Pressekonferenz der Münchner Polizei nicht im Saal. Er weiß nicht mehr genau, was er tat an diesem Tag. Vielleicht las er Akten oder er hockte mit seinem Kollegen zusammen und bastelte an einem Schaubild aus Wolle. Für Blum gehen die Ermittlungen weiter. Jüngst erwischten seine Kollegen ein Mitglied des Kuchina-Clans bei einer Verkehrskontrolle in Frankfurt am Main. Blum weiß noch nicht, wohin der Mann fahren wollte und wohin diese Spur ihn führen wird, aber irgendwas ist da. Das spüre er, sagt er. Jörg Diehl, Roman Lehberger, Ansgar Siemens und Takis Würger.